Moin, ein Pott Schulrecht, bitte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Moin, ein Pott Schulrecht, bitte, einer Kooperation des Hamburgischen LI mit mir, mit Dr. Florian Schröder von www.schilfs.de. In der heutigen Ausgabe soll es mal gar nicht um ein speziell schulrechtliches Thema gehen, sondern heute wollen wir einen etwas näheren Blick auf das Thema Personal und personalrechtliche Regelungen werfen. Da gibt es einerseits diejenigen Regelungen, die sich im Schulgesetz befinden, und es gibt diejenigen Regelungen, die sich im Beamten- bzw. im Angestelltenrecht, also im Hamburgischen Beamtengesetz bzw. in den jeweiligen Landesbeamtengesetzen, im Beamtenstatusgesetz als dem übergreifenden bundesrechtlichen Beamtengesetz und auch im TVL, also im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, finden. Los geht es zunächst mal damit, dass es in jedem Bundesland und so auch in Hamburg ein paar Regelungen zum Thema der Personalverantwortung der Schulleitung gibt. In Hamburg ist das der Paragraph 89, der sich damit befasst, und insbesondere der Absatz 2. Der regelt nämlich, dass die Schulleiterin bzw. der Schulleiter der Vorgesetzte der an der Schule tätigen Person ist, und zwar aller an der Schule tätigen Personen, also nicht etwa nur der Lehrkräfte, sondern auch der pädagogischen Mitarbeiter, des Sekretariatspersonals, des Hausmeisters etc. Alle Personen, die so an der Schule unterwegs und tätig sind. Diese Funktion entspricht de facto einer sogenannten fachvorgesetzten Rolle. Das heißt, die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist diejenige Person, die den Mitarbeitenden an der Schule fachliche Weisungen geben kann. Das geschieht zum Beispiel in Gestalt von Stundenplänen, von Aufsichtsplänen, Vertretungsplänen, in Form von Einladungen zu Konferenzen und Dienstbesprechungen und weiterem. Also die klassischen Leitungsaufgaben, die natürlich auch immer einen personalrechtlichen Aspekt mit sich bringen. Von der Fachvorgesetztenrolle zu unterscheiden ist die sogenannte Dienstvorgesetztenrolle. Das ist diejenige Rolle, die es erlaubt, an den Status der einzelnen Personen heranzugehen, diese also zu befördern, einzustellen, zu entlassen, abzumahnen, Disziplinarverfahren zu führen. Also da, wenn es ans Eingemachte geht, dann spricht man von der Dienstvorgesetztenrolle. Bei der Schulleitung ist typischerweise immer die Fachvorgesetztenrolle zu finden. In § 89 Absatz 2 findet sich im Hamburgischen Schulgesetz der Satz, sie oder er, also Schulleiterin oder Schulleiter, übt in laufenden Angelegenheiten die Dienstaufsicht aus. Das klingt so ein bisschen nach Dienstvorgesetzteneigenschaft, bedeutet aber natürlich nur, dass die Schulleitungen Augen und Ohren der Schulbehörde sind, die, wenn es dann noch mal zu tiefgreiferen Problemen kommt, die Dienstvorgesetztenrolle wahrnehmen kann. Wenn ich eben gesagt habe, sowas wie Stundenplan, Vertretungsplan, Aufsichtsplan, das sei klassische Aufgabe der Schulleiterin oder des Schulleiters, dann werden manche von Ihnen vielleicht ein bisschen gezuckt haben, weil das an Ihrer Schule dann doch gerade eben nicht die Schulleiterin macht, sondern vielleicht ein eigener Stundenplaner oder ein ganz anderes Mitglied der Schulleitung. Das führt zu einem weiteren wichtigen Punkt, wenn es um die Personalführungsthemen geht, nämlich die Möglichkeit der Delegation. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter muss nicht jede Aufgabe selbst wahrnehmen. Bei den ganz kleinen Schulen, wenn es um Grundschulen oder sehr kleine Sekundarschulen geht, dann mag das schon mal der Fall sein, dass das nur eine Person tut, die dann auch wirklich alle Leitungsaufgaben selbst übernimmt. In aller Regel wird es aber ein Schulleitungsteam sein. Und innerhalb dieses Teams kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Aufgaben auf andere Schulleitungsmitglieder delegieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass es Schulleitungsmitgliedern selbstverständlich freisteht, die eigene Mitarbeiterschaft auch mal im Unterricht zu besuchen oder auch zu beraten. Also es steht der Schulleiterin, dem Schulleiter jederzeit frei, in den Unterricht zu kommen, sich die Dinge anzuschauen. Das ist nicht mit den Prüfungsunterrichten, die man so aus dem Vorbereitungsdienst kennt, gleichzusetzen, sondern das ist die ganz normale Vorgesetztenrolle, wie es sie auch in jeder anderen Behörde und in jedem Betrieb gibt. Natürlich kann Chefin oder Chef jederzeit mal reinkommen und schauen, was die eigenen Mitarbeitenden so treiben. Auch die Fortbildungsaktivitäten des Kollegiums sind im Sinne der Personalentwicklung durch die Schulleitung zu überwachen und gegebenenfalls ist natürlich auch mal zur Fortbildung zu animieren oder auch mal eine Schrift zu organisieren und dazu einzuladen. Also das gesamte Fortbildungswesen ist auch etwas, für das Schulleitung einen Blick haben muss. Ja, wenn damit also der Gedanke der Weisungsgebundenheit und der Vorgesetztenfunktion zunächst mal abgesteckt ist, Dann schauen wir uns doch mal an, welche konkreten Rechte und Pflichten Lehrkräfte so haben und was personalrechtlich daran hängt. Wir steigen mal ein mit den spezifisch schulrechtlichen Themen und schauen uns danach noch die allgemeineren Themen an, die also Beamtinnen und Beamten und Angestellte auch in anderen Berufen des öffentlichen Dienstes treffen. Im Hamburgischen Schulgesetz ist es der Paragraph 88, der sich mit den Rechten und Pflichten der Lehrkräfte befasst. Und dieser Paragraph 88, der enthält eine sehr schöne Regelung in seinem Absatz 3.
Kopieren ist gut, O-Ton ist besser.
Die Lehrkräfte haben die Aufgabe, die schulische Gemeinschaft durch fachliche und pädagogische Kooperation zu unterstützen. Das, was eigentlich als berufliche Selbstverständlichkeit im Lehrkräftekontext erscheinen sollte, wird hier an dieser Stelle einmal positiviert und in Gesetzestext gegossen. Das findet sich nicht in so vielen anderen Landesschulgesetzen und das ist nochmal etwas, was den sehr kooperativen und sehr gemeinschaftlichen Gedanken, der das Hamburgische Schulgesetz an ganz vielen Stellen durchzieht, nochmal sehr schön widerspiegelt. In § 88 Absatz 4 findet sich die Umkehrung dessen, was ich Ihnen eben zum Thema Fortbildungen erzählt habe. Da heißt es nämlich, die Lehrkräfte sind verpflichtet, in der unterrichtsfreien Zeit Fortbildungen zu besuchen. Hinzu kommen dann die weiteren Pflichten, insbesondere das Thema Informations- und Dialogpflicht gegenüber Eltern, Schüler und Elternvertretungen. Das ist geregelt in den Paragraphen 3 und 32 und 63 im Hamburgischen Schulgesetz, einmal für die Eltern, einmal für die Schüler und einmal für die Elternvertretungen. Und schließlich gibt es noch etwas, das stellt so ein bisschen die Schnittmenge zwischen den speziell schulischen Pflichten und den allgemeinen Verpflichtungen im öffentlichen Dienst dar, nämlich das Verbot der Annahme von Geschenken. Das ist in Paragraph 49 des Hamburgischen Beamtengesetzes, also diesmal an etwas anderer Stelle geregelt. Dazu gibt es für den schulischen Kontext aber eine Spezialregelung, die heißt Regelung über Ausnahmen vom Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken bei der Behörde für Schule und Berufsbildung. Also wenn beispielsweise in jeder Klasse ein Schüler 50 Cent dafür spendet, dass ein Blumenstrauß für die Lehrerin zum Geburtstag gekauft wird, dann kommt da ja durchaus schon eine relativ hohe Summe zusammen, die an anderer Stelle und in anderen Berufen nicht so ohne weiteres als Geschenk angenommen werden dürfte. Also insofern Sonderregelungen, weil Schule in diesem Kontext auch ein bisschen anders ist als der sonstige öffentliche Dienst. So, meine Damen und Herren, dann werfen wir jetzt mal einen Blick in ein paar Regelungen, die gar nicht so sehr schulspezifisch sind, sondern die eher dem allgemeinen Beamten- und Angestelltenrecht entstammen. Bevor wir in das Thema einsteigen, muss einmal ein bisschen was zu den Unterschieden von verbeamteten und angestellten Lehrkräften gesagt werden. Von Bundesland zu Bundesland variiert es ein bisschen, ob Lehrkräfte eher verbeamtet oder eher angestellt werden. Im Ergebnis sind die Unterschiede tatsächlich aber gar nicht so riesengroß, wie man denkt. Für das Beamtenrecht sind die Dinge immer ein bisschen detaillierter geregelt. Es gibt also, wie gesagt, das Beamtenstatusgesetz, ein Bundesgesetz, was so den groben Rahmen für das Beamtenrecht regelt. Früher hieß das Beamtenrechtsrahmengesetz, da war das im Titel noch ein bisschen deutlicher. Und es gibt in jedem Bundesland, so natürlich auch in Hamburg, ein Landesbeamtengesetz, in dem die Details geregelt werden und das Beamtenstatusgesetz dann ausdifferenziert wird für die jeweiligen Landesverhältnisse spezifisch. Daneben gibt es eine ganze Vielzahl von Verordnungen typischerweise, so etwas wie die Nebentätigkeitsverordnung und Arbeitszeitverordnungen und ähnliches. Unter dem Strich ähnelt sich das von Bundesland zu Bundesland aber meistens relativ stark. Für die Angestellten ist es ein bisschen übersichtlicher. Da gibt es den TVL, den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, der in fast allen Bundesländern entsprechend anwendbar ist, so natürlich auch in Hamburg. Und in dem finden sich Regelungen, die ganz überwiegend dicht am Beamtenrecht sind, beziehungsweise teilweise sogar ganz direkt darauf Bezug nehmen und eben sagen, dass die beamtenrechtlichen Regelungen entsprechend anzuwenden seien. Gerade für den Kontext Schule ist es auch wichtig, dass die Unterscheidung von Beamtinnen und Beamten und Angestellten sich nicht so stark auswirkt, wie das in anderen Behörden der Fall ist, zum Beispiel in Bezug auf Arbeitszeiten und ähnliche Dinge. Denn die Planung, die ja an Schulen ohnehin schon sehr herausfordernd ist, mit vielen Teilzeitkräften und mit vielen verschiedenen Fächerkombinationen, die würde ja nahezu völlig verunmöglicht, wenn man auch noch auf die verschiedenen Statusarten besonders Rücksicht nehmen müsste. Insofern sind die Dinge ganz überwiegend vergleichbar geregelt. Natürlich gibt es hier und da immer mal wieder ein paar Unterschiede, die aber nur relativ selten zutage treten. Einer der wesentlichsten Unterschiede ist derjenige, wenn es um die Frage geht, wie kann denn gegen Fehlverhalten vorgegangen werden? Da ist es im Beamtenbereich das Disziplinarrecht, also in unserem Falle das Hamburgische Disziplinargesetz, das einen gewissen Kanon von Möglichkeiten eröffnet. Für die Angestellten ist es letztlich das bürgerliche Gesetzbuch, also das normale Arbeitsrecht, wie man es aus dem öffentlichen Dienst kennt, bei dem es einen etwas kleineren Kanon von Möglichkeiten gibt, was dafür tendenziell aber vielleicht etwas leichter anwendbar ist als das manchmal etwas schwergängige Beamtenrecht. Auf die Details gehe ich nachher noch ein bisschen näher ein. Die erste Norm, mit der ich Sie vertraut machen möchte, das ist der Paragraph 34 des Beamtenstatusgesetzes.
Kopieren ist gut, O-Ton ist besser.
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen. Sie haben die übertragenen Aufgaben uneigennützig nach bestem Gewissen wahrzunehmen. Ihr Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes muss der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordern. Gerade im schulischen Kontext sind diese Stichworte Achtung und Vertrauen, die der Beruf erfordert, natürlich von besonderer Bedeutung. Man hat es mit einem sehr engen Kundenkontakt zu tun, sozusagen viel enger, als das in anderen Behörden der Fall ist. Man hat idealerweise eine gewisse Vorbildwirkung und soll eben in sehr vielen Stunden, die man mit seinen Schülerinnen und Schülern verbringt, diesen eine ganze Vielzahl von Dingen für das spätere Leben nahebringen. Natürlich birgt das bisweilen auch gewisse Risiken, sei es private Freundschaften, die vielleicht zu einer gewissen Befangenheit führen können, bis hin zu gegebenenfalls unangemessenen Kontakten sexueller oder sonstiger Natur. Gerade in diesem Kontext sollte man nicht nur aus dem Paragraph 34 des Beamtenstatusgesetzes heraus, sondern natürlich auch aus einer ganzen Vielzahl von Verbotsnormen, die es gibt, immer besondere Zurückhaltung wahren und sich seiner speziellen Rolle dann doch sehr bewusst sein und sie genau in diesem Kontext natürlich auch nicht ausnutzen. Es kommt in der Praxis immer mal wieder vor, dass diese Grenze überschritten wird, dass es zum Beispiel zu Affären zwischen Lehrkräften und Schülerinnen oder Schülern kommt. Solche Dinge enden meistens schlecht für alle Beteiligten. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist da, wie ich finde, zu Recht sehr streng. Und solche Fälle führen nicht selten zur Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Also das Risiko, dass man mit so etwas eingehen würde, wäre sehr hoch. Es wird sich nicht lohnen, meine Damen und Herren. Insofern behalten Sie bitte die Sache mit der Achtung und dem Vertrauen, die der Beruf erfordert, genau im Blick. Deutlich weniger dramatisch wird es im nächsten Absatz, im 34 Absatz 2 Beamtenstatusgesetz. Der enthält so einiges an Ausführungen zum äußeren Erscheinungsbild von Beamtinnen und Beamten, also wenn es um Kleidungsstücke, Schmuck, Symbole, Tätowierungen oder ähnliches geht. Da heißt es, die amtliche Funktion der Beamten oder des Beamten darf durch eben diese nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Also sollten Sie mit dem Gedanken eines Gesichtstattoos oder einer sonstigen Volltätowierung oder ähnlichem spielen, dann könnte man da vielleicht noch ein, zwei Mal drüber nachdenken, bevor man das macht. Es kommt dann gar nicht mehr so sehr auf die Motive an. Natürlich sind gewaltverherrlichende, sexistische, nationalsozialistische oder sonstige Motive ein Problem, auch weil sie zum Beispiel die Verfassungstreue erschüttern könnten, die Beamtinnen und Beamten natürlich haben sollen und allgemein auch Mitarbeitende im öffentlichen Dienst. Aber es geht natürlich auch immer darum, dass man vor einer relativ jungen Klientel steht, die recht leicht beeinflussbar und an der Grundschule vielleicht auch noch ein bisschen leicht in Angst und Schrecken zu versetzen ist. Insofern sollte man bei dem, was man als Kleidung so trägt oder was man an sonstiger Form zur Schau stellt, dann doch zurückhaltend sein. Ein ganz anderes, aber nicht minder aktuelles Thema ist das der politischen Neutralität. Dazu äußert sich der Paragraph 33 des Beamtenstatusgesetzes. Dem heißt es unter anderem, dass Beamtinnen und Beamte dem ganzen Volk und nicht nur einer Partei dienen und dass sie diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu wahren haben, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergibt. Und diese Regelungen, die gelten auch wiederum ganz explizit auch für die Angestellten. Dazu hat sich das Bundesarbeitsgericht schon vor mehr als 13 Jahren, nämlich im Mai 2011, entsprechend geäußert. Dieses Thema der politischen Neutralität, das wird gerne unter dem Stichwort Beutelsbacher Konsens diskutiert. Der Beutelsbacher Konsens ist keine Rechtsnorm oder etwas Ähnliches, sondern der ist auf sehr verschlungenen Wegen zum Gemeingut geworden. In Wirklichkeit handelt es sich beim Beutelsbacher Konsens um das Ergebnis eines Expertengespräches, was die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg in den 70er Jahren mal durchgeführt hat. Und das hat offensichtlich so verfangen, dass es bis zum heutigen Tage als Beutelsbacher Konsens so als Messlatte und als Maßstab für das Thema politische Betätigung von Mitarbeitenden des öffentlichen Dienstes genommen wird. Im Beutelsbacher Konsens finden sich letztlich drei wichtige Punkte, nämlich einmal das sogenannte Überwältigungsverbot, also man soll die Schülerinnen und Schüler nicht mit seiner eigenen Meinung übermannen sozusagen. Das Kontroversitätsgebot, also dort, wo Dinge kontrovers sind, sollen sie durchaus auch im Unterricht und im schulischen Kontext kontrovers behandelt werden und auch als solche dargestellt werden. Und schließlich das sogenannte Subjektivitätsprinzip. Die Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und die eigene Interessenlage zu analysieren und sich ein eigenes Bild ohne Beeinflussung oder durch zu überwältigende Beeinflussung eben zu bilden. Dieser Beutelsbacher Konsens wird offenkundig nicht immer ganz so eng gesehen. Man muss nicht allzu weit über den Tellerrand schauen, um auf Personen zu kommen, die sich sehr stark exponieren, obwohl sie eigentlich Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes bzw. beurlaubte Lehrkräfte oder ähnliches sind. Gleichwohl, wenn man im aktiven Dienst ist, dann sollte man sich an diese Regelungen durchaus halten. Das heißt also, man darf durchaus auch seine eigene politische Auffassung zum Besten geben. Man muss aber eben immer sicherstellen, dass man nicht missioniert, dass man nicht appelliert, dass es nur eine von vielen denkbaren Meinungen ist, die man darstellt und das eben auch ganz explizit so sagen. Ja, niemand wird es einem verbieten, vielleicht mit einem kleinen Sticker von irgendeiner Partei in der Schule zu erscheinen oder ähnliches. Und natürlich gibt es vielerlei politische Aktivitäten, sei es in der Hamburgischen Bürgerschaft, sei es in den Bezirksversammlungen und andernorts, wo auch eben Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes natürlich als politische Vertreter mitsitzen und mitentscheiden. Aber entscheidend ist eben, dass man im eigenen beruflichen Kontext das gebotene Maß an Zurückhaltung an den Tag legt und in seiner dienstlichen Tätigkeit eben keine parteipolitische Meinung durchsetzt oder vertritt, sondern das tut, was Recht und Gesetz einem auferlegen. Die allerspäteste Grenze dieser politischen Neutralität sind diejenigen Bereiche, in denen Zweifel an der Verfassungstreue der Personen entstehen. Da hat es in den letzten Jahren so einiges an Rechtsprechung gegeben, gerade im Kontext der sogenannten Querdenker oder auch der Reichsbürgerbewegung, wo Personen, die Beamte auf Lebenszeit sind, in sozialen Medien oder bei irgendwelchen Demonstrationen die wildesten Theorien aufgestellt haben, zum Teil den Bestand der Bundesrepublik Deutschland bestritten haben und ähnliche Dinge. Auch das geht selten gut aus, meine Damen und Herren. Sollten Sie Zweifel an der Existenz der Bundesrepublik Deutschland haben, dann sind Sie vielleicht im Beamtenverhältnis oder auch im Angestelltenverhältnis für den öffentlichen Dienst nicht mehr so ganz richtig verortet. Die Verwaltungsgerichte haben da eine relativ harte Kante gezeigt in den letzten Jahren und auch dort so einige Personen aus dem Dienst entfernt. Also, meine Damen und Herren, sollten Sie irgendwann Zweifel am Bestand der Bundesrepublik Deutschland bekommen, dann überlegen Sie sich, ob Sie vielleicht den Beruf doch nochmal wechseln. Alles dazwischen, alles zwischen vorsichtiger Positionierung und Verstößen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist dann immer so ein bisschen Abwägungs- und Interpretationssache, je nachdem, wie weit man sich exponieren möchte. Ich rate tatsächlich dazu, halten Sie sich an die Grundregeln, die der Beutelsbacher Konsens gesetzt hat. Diese Regelung hat sich bewährt seit 1976 und insofern ist das eine gute Leitlinie, anhand derer man seine eigene Persönlichkeit durchaus zeigen kann und sich ein bisschen exponieren kann, wenn man denn das Bedürfnis dazu hat. Aber das Ganze noch im zulässigen Rahmen. Eine weitere Regelung, die für alle Bediensteten im öffentlichen Dienst relevant ist, ist das Thema Verschwiegenheitspflicht bzw. Datenschutz. Auf den Datenschutz möchte ich heute gar nicht vertieft eingehen. Dazu wird es demnächst eine eigene Folge dieses Podcasts geben. Aber das Thema Verschwiegenheitspflicht, das sollte man einmal im Blick behalten. Paragraph 37 des Beamtenstatusgesetzes sagt dazu etwas, nämlich, dass alles, was einem so bei Gelegenheit der amtlichen Tätigkeit bekannt geworden ist, dass darüber grundsätzlich Verschwiegenheit zu wahren ist. Gerade in Hamburg sind die Dinge punktuell manchmal ein bisschen anders, dadurch, dass es das Transparenzgesetz in Hamburg gibt und vielerlei staatliche Informationen proaktiv ja sogar veröffentlicht werden, sind die Grenzen der Verschwiegenheitspflicht, der staatlichen Verschwiegenheitspflicht an dieser Stelle etwas aufgeweicht und etwas verschoben. Allerdings für den einzelnen Amtsträger, für die einzelne Lehrerin, für den einzelnen Lehrer, gilt natürlich erstmal das, was das Beamtenstatusrecht und auch der TVL dort besagt, nämlich natürlich darf nicht jede einzelne Person alles frei von der Leber erzählen, sondern die Dinge, die einem im dienstlichen Kontext bekannt geworden sind, unterliegen zunächst mal der Verschwiegenheit, sowohl aus Beamten- bzw. dienstrechtlichen Gründen als auch aus datenschutzrechtlichen Gründen. Gerade an Schulen hat man es ja stets mit einer Vielzahl von personenbezogenen Daten zu tun, Schüler, Namen, Schüler, Noten, Leistungen etc. All das darf natürlich nicht ohne weiteres weitergegeben werden, sondern nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Dazu werden Sie demnächst in einer anderen Folge Näheres hören. Ja, meine Damen und Herren, das sind eigentlich so die wesentlichen Pflichten, auf die ich Sie heute hinweisen wollte. Einige spezifisch schulischer Natur, einige allgemeinerer dienstrechtlicher Natur. Um das Ganze abzurunden, was passiert, wenn man da einen Fehler macht? Meistens nicht so furchtbar viel. In der Regel wird es bei einem normverdeutlichenden Gespräch mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter bleiben oder wenn man selbst Schulleitung ist, vielleicht mit dem eigenen Vorgesetzten. Aber natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass der Staat ein bisschen härter durchgreifen kann, wenn die eigene Mitarbeiterschaft aus dem Ruder läuft. Für die Beamtinnen und Beamten gilt in solchen Fällen das Disziplinarrecht. Jedes Bundesland hat ein eigenes Disziplinargesetz, so auch Hamburg mit dem hamburgischen Disziplinargesetz. Diese Gesetze, die regeln typischerweise 7 denkbare Konsequenzen, die eintreffen können, wenn man denn eine Dienstpflichtverletzung begangen hat, also gegen eine der Verpflichtungen, die ich Ihnen vorab erläutert habe, so intensiv verstoßen hat, dass die Personalabteilung der Schulbehörde dann doch der Auffassung ist, da müsste man mal mit einem Disziplinarverfahren drauf reagieren. Die 7 Möglichkeiten, die es dabei gibt, sind der Verweis, also ein schriftlicher Tadel, könnte man sagen. Dann die Möglichkeit, eine Geldbuße festzulegen. Dann gibt es die Möglichkeit, die Dienstbezüge vorübergehend zu kürzen, also zum Beispiel mal für ein Jahr um die Summe X. Schlimmstenfalls kann man sogar zurückgestuft werden. Das heißt also zum Beispiel von A14 auf A13 zurückgestuft. Die wirklich fatalste Konsequenz, die das Disziplinarrecht im Angebot hat, die hatte ich eben schon einige Male erwähnt, das ist die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. Also selbst wenn man eigentlich Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit war, kann man bei entsprechend schwerwiegendem Fehlverhalten aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden. Das ist nicht nur blöd, weil man dann keinen Job mehr hat, sondern das ist insbesondere auch in Bezug auf die Altersversorgung ein erhebliches Problem und in Bezug auch auf die Krankenversicherung gegebenenfalls. Man sollte das Thema Entlassung aus dem Beamtenverhältnis dann doch unter allen Umständen vermeiden. Kleiner Exkurs an der Stelle. Auch bei Straftaten besteht die Möglichkeit, aus dem Beamtenverhältnis entlassen zu werden. Auch das ergibt sich aus dem Beamtenstatusgesetz. Wird man als Beamtin oder Beamter zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt, egal ob diese Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt ist oder ob man sie wirklich antreten muss, dann ist man von Gesetzes wegen aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Also auch Dinge, die gar nichts mit einem Dienstvergehen oder mit dem beruflichen Kontext zu tun haben, können, wenn es ganz unglücklich läuft, zu einem Jobverlust für Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes führen. Für Ruheständler gibt es ebenfalls 2 disziplinarische Möglichkeiten, nämlich die Kürzung des Ruhegehalts oder sogar die Aberkennung des Ruhegehalts. Also das mit dem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit, das ist durchaus ganz wörtlich zu verstehen. Im Bereich der Angestellten ist der Kanon an denkbaren Maßnahmen ein bisschen überschaubarer. Da gibt es nämlich nur die Ermahnung, die Abmahnung und die Kündigung. Also die Ermahnung, quasi das normverdeutlichende Gespräch bzw. der böse Brief des Arbeitgebers. Die Abmahnung ist letztlich dasselbe, aber im Hinblick darauf, dass eine Kündigung für den Fall in Aussicht gestellt wird, dass sich das Verhalten wiederholt. Und als 3. Möglichkeit dann eben die Kündigung, also der Jobverlust. Um die Stimmung jetzt wieder ein bisschen hinaufzubringen, meine Damen und Herren, habe ich natürlich auch noch was zu den Rechten der Lehrkräfte dabei. Zunächst mal würde ich auch hier wieder einige Dinge nicht näher betrachten, dass sie Geld für das bekommen, was sie tun. Das sollte sich von selbst verstehen. Und natürlich haben Lehrkräfte genauso einen Anspruch auf Urlaub wie alle anderen Werktätigen auch. Nur bei ihnen ist das natürlich ein bisschen speziell, weil der Urlaub mit den Ferien zusammenfällt und die Ferien ja durchaus noch ein bisschen mehr sind als der Urlaub, nämlich auch die unterrichtsfreie Zeit enthalten. Unter dem Strich muss man sagen, Lehrkräfte haben genauso viel Urlaub wie alle anderen Werktätigen auch. Alles, was über die typischen 30 Tage hinausgeht, ist dann die sogenannte unterrichtsfreie Zeit, in der man eben sich zum Beispiel fortbilden muss und natürlich Unterrichtsvor- und Nachbereitungen, Klausurkorrekturen etc. vornehmen muss. Ein wichtiges, aber manchmal auch etwas überinterpretiertes Recht, das Lehrkräfte haben, das ist das Recht auf Wahrnehmung eigener pädagogischer Verantwortung. Auch das findet sich in ganz vielen Landesschulgesetzen. In Hamburg ist es der Paragraph 88 Absatz 2 im Hamburgischen Schulgesetz. Bisweilen wird das ganz gerne mal als pädagogische Freiheit überinterpretiert. Ganz so weit geht das Ganze aber nicht, denn natürlich besteht stets eine Bindung an die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und an das, was Schule und Schulleitung so beschließen, also die Konferenzbeschlüsse, die Ansagen ihrer Schulleiterin etc. Das, was dann noch an Freiheit übrig bleibt, das darf in eigener pädagogischer Verantwortung wahrgenommen werden. Ist nicht ganz so viel, wie es auf den ersten Blick scheint, aber immerhin. Das schönste Recht, was Sie haben, meine Damen und Herren, das ist natürlich das Recht der Verhängung von Erziehungsmitteln. Dazu haben wir ja schon eine ganz eigene Folge gehabt in diesem Podcast. Möchte ich aber natürlich hier nochmal darauf hinweisen, der Paragraph 49 Absatz 2, der es Ihnen ermöglicht, ad hoc auf alle möglichen Arten von Unterrichtsstörungen sofort zu reagieren. Und natürlich haben auch Sie in Schulen, genau wie andere Bedienstete im öffentlichen Dienst, das Recht, Nebentätigkeiten wahrzunehmen, sofern Sie das denn möchten. Dazu äußern sich die Paragraphen 70 fortfolgende im Hamburgischen Beamtengesetz. Man muss Nebentätigkeiten nicht zwingend genehmigen lassen, man muss sie aber auf jeden Fall anzeigen, damit die Personalabteilung Gelegenheit hat, einen Blick darauf zu werfen und zu sagen, ja, das ist okay oder nein, das ist nicht okay, da gibt es gegebenenfalls einen Interessenkonflikt zum Hauptamt. Und schließlich und endlich haben Sie natürlich noch eine ganze Menge an, ja, klassischen Verteidigungsrechten, könnte man sagen. Also immer dann, wenn Sie in Konflikt mit Ihren Vorgesetzten, mit Ihrem Dienstherrn, mit der Behörde oder mit der Schulleitung geraten, dann haben Sie natürlich, wie das bei jedem anderen Bürger oder jeder anderen Bürgerin der Fall ist, auch die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Dafür gibt es verschiedene Instrumente. Bei den Beamten gibt es zunächst mal die sogenannte Remonstration. Das ist kein Versprecher, sondern das heißt tatsächlich so. Ist geregelt in § 26 des Beamtenstatusgesetzes. Und Remonstration bedeutet, wenn man als Beamtin oder Beamter das Gefühl hat, man wird hier gerade zu etwas Rechtswidrigem angewiesen, dann hat man die Pflicht, den Vorgesetzten darauf hinzuweisen, dass man das für rechtswidrig hält. Wenn man es dann aber bestätigt bekommt, dass man es tatsächlich machen muss, dann ist man auch dazu verpflichtet, es zu tun. Es sei denn, man würde eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen, aber das passiert natürlich im wahren Leben so gut wie nie. Weiterhin haben Sie das Recht, sich Ihrer Interessenvertretungen zu bedienen. Des Personalrats, der Gleichstellungsbeauftragten oder auch der Schwerbehindertenvertretung. Diese Interessenvertretungen, die können immer herangezogen werden. Die sind mal weniger und mal mehr mit Rechten ausgestattet. Das hängt immer davon ab, um was für einen Fall es tatsächlich geht. Aber zur Unterstützung heranziehen kann man diesen Personenkreis immer. Dieses Recht haben Sie. Und schließlich haben Sie die klassischen Rechtsmittel zur Auswahl, genau wie das Ihre Eltern oder Ihre Schülerinnen und Schüler an der Schule auch haben. Sie können Widerspruch bzw. Klage erheben oder auch den einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind zum Beispiel bei einer Stellenausschreibung nicht vernünftig berücksichtigt worden. Auch die Möglichkeit von Dienstaufsichtsbeschwerden stehen Ihnen offen. Ich rate dazu, ganz zurückhaltend mit solchen Instrumenten umzugehen, denn natürlich hat man ein besonderes Näheverhältnis zu seinen Vorgesetzten und zur eigenen Behörde. Und insofern ist das natürlich schon eine besondere Herausforderung, dort mit rechtlichen Mitteln gegen diese vorzugehen. Aber die Möglichkeit besteht. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen das LI und ich mich wie stets über Ihr Feedback und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer Sie ihn hören, mit ein paar Sternen bewerten würden. So viel für heute, ich freue mich auf die nächste Folge und einstweilen alles Gute, Ihr Dr. Florian Schröder von www.schilfs.de.